Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Heute haben wir vergleichsweise angenehm warme Temperaturen. Die große Hitzewelle kommt vermutlich morgen oder übermorgen. Vielen graut davor, denn sie wissen, bei Hitze schwellen wieder ihre Beine an. Das ist erstens nicht schön, zweitens anstrengend, drittens kann es auch schmerzhaft werden. Und Hitze ist keineswegs der einzige Auslöser. Geschwollene Beine und geschwollene Füße sind heute Vormittag das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Wo liegen die Ursachen und was kann man dagegen tun? Wie immer können Sie sich telefonisch an der Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden Themen. Geht von den Reiserückkehrern das Hauptrisiko für eine zweite Pandemiewelle aus? Und die Pille wird 60, aber immer mehr Frauen meiden sie. Nach den 11 Uhr Nachrichten vertiefen wir unser Schwerpunktthema mit einem Interview. Was kann man präventiv gegen geschwollene Beine und geschwollene Füße unternehmen? Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun aber zu unserem Schwerpunkt, geschwollene Beine, geschwollene Füße. Unser Studiogast heute Vormittag ist Professor Thomas Vogtländer. Er ist ärztlicher Direktor des Agaplesion Bethanien Krankenhauses in Frankfurt am Main und außerdem ist er Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. Guten Morgen, Herr Professor Vogtländer.
Morgen, Herr Schröder.
Beine und Füße können ziemlich stark anschwellen. Die Knöchel sind unter Umständen kaum noch zu sehen. Wie entstehen solche Schwellungen?
Ja, das ist ein großes Thema. Das ist ein Symptom und dem Symptom können natürlich viele, viele Ursachen zugrunde liegen. Und ganz häufig, und das liegt uns Herzspezialisten oder Kardiologen sehr am Herzen, kann eine Herzschwäche als erstes Symptom Beinödeme, wie wir sagen, Beinschwellungen verursachen. Also die schlechte Funktion des Herzens, die eingeschränkte Pumpfunktion, wie wir sagen, führt dazu, dass ein Rückstau entsteht. Das Blut kann nicht mehr weiter gepumpt werden und es bleibt Flüssigkeit in den Beinen zurück. Und das führt zu dem Phänomen der Beinschwellung. Mhm. Es gibt natürlich ganz andere Ursachen. Sie hatten es ja schon adressiert. Bei Hitze. Schwellungen müssen nicht unbedingt eine Herzschwäche zur Ursache haben, sondern diese können auch durch ein venöses Problem, also durch ein Venenleiden oder eine Venenschwäche verursacht sein. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Auch eine Nierenschwäche kann als schwerwiegende Erkrankung zu Beinödemen führen, wie auch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Beinvenenthrombosen, auch zu Schwellungen führen können. Sie sehen, es ist ein ganz weites Feld mit einem Symptom.
Ja, also ganz breites Feld, viele Ursachen kann es haben. Jetzt würde ich mir aber gerne nochmal diese Ödeme, diese Schwellung genauer angucken. Was staut sich denn da drin eigentlich?
Wir bestehen ja zu über 50% aus Wasser und im Blut sind ja einzelne korpuskuläre Anteile, aber ganz überwiegend ist es Flüssigkeit. Und in dem Moment, wo die Flüssigkeit aus den unteren Extremitäten, an den Beinen, Unterschenkeln, Füßen nicht mehr weiter transportiert werden kann über die venösen Gefäße in Richtung rechte Hälfte des Herzens, wird das zurückgestaut. Und aus den Gefäßen können sich Flüssigkeitsanteile in die Gewebe bewegen und bleiben dort liegen und werden nicht wieder zurücktransportiert über die Venensysteme in das rechte Herz, welches dann das Volumen über die Lunge ins linke Herz wieder pumpt. Also es ist sozusagen eine Stauung aus den Gefäßen hinein in das Gewebe, weil die Rückführung des Blutes zum Herzen nicht funktioniert.
Sie haben das so mit Flüssigkeitsanteilen beschrieben. Was ist das? Staut sich da Wasser an den Stellen?
Genau, es ist echtes Wasser, was sich staut. Natürlich mit einem Elektrolytgehalt, der nicht einer Sprudelflasche entspricht. Das sind ein bisschen unterschiedliche Elektrolytgehalte. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Flüssigkeit, die nicht geprägt ist von zum Beispiel roten Blutkörperchen und sowas. Das bleibt im Gefäß drin, also in der Vene. Aber es wird sozusagen abgepresst, der Flüssigkeitsanteil des Blutes, und der sich dann im Gewebe wiederfindet und das Symptom eines Ödems oder eines geschwollenen Beines verursacht.
Kann man dagegen eigentlich kurzfristig was tun? Also nur, wenn man sagt, also ich finde diese Schwellung jetzt einfach erstmal ästhetisch nicht schön und möchte was dagegen unternehmen.
Ja, wie immer ist die Diagnose das ganz Entscheidende. Wenn diese Schwellung einer Venenschwäche entspricht, einer sogenannten Varikosis beispielsweise, ist dies eine ganz andere Gefährdungsdimension für den Patienten, als wenn die Schwellung der Beine ein erstes Symptom einer Herzschwäche darstellt. Weil Herzschwäche ist prinzipiell sehr, sehr gefährlich und es ist eine der häufigsten Todesursachen. Das heißt, man muss zunächst herausfinden, woher kommt die Schwellung. Und dann kann man entweder Entwarnung geben und sagen, na gut, bei Hitze hat jemand eine gewisse Disposition wegen einer Venenschwäche, oder man kann gar keine Entwarnung geben und sagt, okay, es liegt ein schweres Herzleiden dem zugrunde oder gar ein Nierenleiden.
Nun haben wir schon über Hitze gesprochen, Sie haben es eben auch nochmal angesprochen. Warum hat man bei Hitze schneller angeschwollene Beine als bei niedrigen Temperaturen?
Ja, das liegt ein bisschen daran, dass die Gefäße generell bei Hitze auseinandergehen. Das ist bei Kälte, Sie alle kennen das, wenn Sie ins eiskalte Wasser springen, ist es manchmal so, dass die Extremitäten fast ein bisschen weiß werden als Ausdruck der Vasokonstruktion, wie wir sagen. Die Gefäße ziehen sich zusammen und das Gegenteil ist bei Hitze der Fall. Die Gefäße gehen weit auseinander und das Blut kann leichter bei solchen Situationen in die Gewebe oder die Flüssigkeit kann leichter in die Gewebe diffundieren, wie wir sagen, hineinfließen, als dies bei den ganz zusammengezogenen Gefäßen der Fall ist.
Dann gibt es noch eine andere Beobachtung, die sicherlich viele gemacht haben, nämlich, dass die Beine abends angeschwollener sind als morgens. Woran liegt das?
Das ist überwiegend ein venöses Problem, weil man am Tage ja ganz oft in aufrechter Position sich bewegt und dann immer ein gewisser Druck auf die unteren Extremitäten besteht und ein Druck im Venensystem ist, und das kann dazu führen, dass es in der Tat zu so Ödem kommt, als Ausdruck einer gewissen moderaten Venenschwäche, die aber bis zum gewissen Anteil auch fast normal ist. Und nachts werden sozusagen die Beine ja hochgelagert und das Blut kann viel besser wieder abfließen, weil der sogenannte hydrostatische Druck nicht auf dem Venensystem ist. Wir sprechen vom hydrostatischen Druck in der Aufrechte, weil dann sozusagen noch mehr Pumpleistung erfolgen muss, um das Volumen aus den unteren Extremitäten in Richtung Herz zu bringen. Im Liegen ist es einfacher, weil es sozusagen leichter Richtung Herz fließt, wenn ich das so sagen darf.
Geschwollene Beine, geschwollene Füße, immer lästig, häufig auch gefährlich. So lautet heute Vormittag das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Und unser Studiogast ist Professor Thomas Vogtländer, ärztlicher Direktor des Agaplesion Bethanien Krankenhauses in Frankfurt am Main. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und unsere E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Vogtländer, welche Rolle spielt bei Ödemen an den Beinen und an den Füßen, bei geschwollenen Füßen und Beinen, eine mangelnde Durchblutung?
Die spielt nicht so eine große Rolle, weil die mangelnde Durchblutung ist ja in aller Regel ein sogenanntes arterielles System. Das heißt, das sauerstoffreiche Blut fließt durch die Arterien. Und eine mangelnde Durchblutung hat als Symptom die sogenannte Schaufensterkrankheit. Also Sie gehen 200 Meter, haben Schmerzen in Beinen, bleiben stehen und gehen dann wieder weiter. Das ist ein Symptom einer verminderten Durchblutung. Schwellungen der Beine sind kein Symptom in aller Regel einer schlechten Durchblutung. Weil die Durchblutung ist bei den Schwellungen des Beines in Ordnung. Der Rücktransport des Blutes sozusagen zum Herzen ist das Thema bei den Schwellungen.
Und da geht es eben um die Venenleiden und das ist eben besonders schwierig, weil bildlich gesprochen, das Blut in den Beinen, Venen ja aufwärts fließen muss.
Ja, das entsteht durch diese Saugpumpe des Herzens. Das Herz saugt sozusagen in der Erschlaffungs- und Kontraktionsphase, Systole und Diastole, wie wir sagen, das Blut aus den Venen wieder an in Richtung rechte Hälfte des Herzens, rechter Ventrikel, rechte Hauptkammer. Das ist die Saugpumpe des Herzens, die dazu führt, dass das Blut wieder aus den unteren Extremitäten, aber auch aus den Armen, aus allen Körperbereichen in Richtung rechte Hälfte des Herzens kommt.
Ist das eine Schwäche der Venen oder ist es eher eine Schwäche der Pumpe des Herzens?
Es gibt beides. Wenn die geschwollenen Beine wegen einer Herzschwäche auftreten, ist es naturgemäß ein Problem des Herzens. Das heißt, die Muskulatur des Herzens ist erkrankt, sodass sie diese Pump-Saugfunktion nicht mehr darstellen kann. Dass der Herzmuskel ist durch einen großen Herzinfarkt, durch andere Erkrankungen an den Klappen und dergleichen mehr geschwächt und kann sozusagen das Blut nicht mehr adäquat aus den Extremitäten herausholen. Und es kommt ein weiteres dazu. In dem Moment, wo eine Herzschwäche besteht, staut sich das Blut zurück, weil der Muskel nicht in der Lage ist, das Blut adäquat in den Kreislauf weiter zu pumpen. Das heißt, es staut sich immer weiter zurück und auch in Richtung Beine. Mhm.
Noch eine ganz andere Frage. Wenn man im Internet nach geschwollenen Beinen recherchiert, findet man da so Hinweise wie, Schwellungen können auch als Lymphödeme entstehen. Was sind Lymphödeme?
Ja, das ist ein ganz anderes Krankheitsbild, allerdings auch mit geschwollenen Beinen einhergehend. Es gibt ja neben den Arterien und den Venen auch Lymphgefäße. Die Lymphgefäße sind, Sie kennen auch den Terminus Lymphknoten, das ist ein eigenes System der Lymphe. Und das hat auch eine Zirkulation. Und wenn die Zirkulation funktioniert, merkt man davon gar nichts. Aber es gibt zum Beispiel Operationen in der Leiste oder Tumoren in der Leiste, die das Lymphgefäßsystem mit betreffen. Und dann ist der Lymphabfluss aus den Beinen gestört und es kommt auch zu Schwellung, meistens einseitig. Es gibt das auch primär angeboren. Das ist aber sehr selten. Es ist eher eine Variante von Zusatzerkrankungen, die den Lymphabfluss stören und dann auch zu geschwollenen Beinen führen können.
Was kann man dagegen tun?
Auch da geht es um die Ursache. Wenn zum Beispiel ein Tumor vorliegend ist im Unterbauch, im Leistenbereich, dann ist die Tumorbehandlung steht ganz im Vordergrund. Ansonsten gibt es diese sogenannte Kompressionsbehandlung, dass man versucht, mit Kompressionsstrümpfen die Lymphe sozusagen in Richtung, also aus den Beinen heraus zu massieren und durch die Kompressionsstrümpfe zu versuchen, dass die Lymphe sich überhaupt nicht erst sammeln können.
Nun haben Sie schon Ursachen angesprochen und eben auch den schlimmsten Fall so ein bisschen skizziert. Es könnte ja ein Krebs dahinter stecken. Das heißt ja auch, dass eben Krankheiten der inneren Organe hinter der Entstehung eines Ödems, einer Schwellung stehen könnten. Wieso eigentlich das? Wie ist da dieser Zusammenhang?
Ja, zum Beispiel eine Nierenschwäche, also als ein wichtiges Organ, die Nieren. Funktionieren die Nieren nicht richtig, kommt es zu einer verringerten oder kann es kommen zu einer verringerten Ausscheidung von Urin. Was heißt das? Es bleibt zu viel Volumen im Körper übrig. Und dieses zu viel des Volumens muss von dem Herzen weiter transportiert werden, aber es ist in Summe zu viel und das zu viel lagert sich dann auch wieder in den Beinen als Ödem bemerkbar dann ab. Also auch die Nierenschwäche kann das produzieren. Aber auch eine Leberschwäche kann es machen, weil das sogenannte Portalvenenblut, das ist das Kreislaufsystem der Vene, der Leber, kann gestört sein in dem Moment, wenn beispielsweise eine Leberzirrhose vorliegt. Dann staut sich das Blut auch nach unten, weil die Transportfunktion der Leber gestört ist. Das heißt, neben dem Herzen können sowohl Niere als auch Leber diese Probleme machen, die zu Beinödemen, Schwellungen beider Beine führen.
Sie haben gesagt, das Transportsystem sei da gestört. Bleibt da, ja, wo sammelt sich dann dieses Blut, das da nicht transportiert
werden? Ja, das sammelt sich in der Tat. Also es ist ja nicht null der Transport, er ist nur reduziert. Und diese Differenz zwischen dem, was nicht transportiert werden kann, das findet man als Beinödem wieder. Das ist sozusagen das sichtbare Zeichen dessen, dass die Transportfunktion nicht mehr gewährleistet werden kann.
Nehmen wir mal auch nochmal das Herz. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie haben das gleich am Anfang angesprochen. Das Herz kann viele Erkrankungen haben. Können Sie uns den Zusammenhang zwischen den Schwellungen, den Ödemen und den Herzerkrankungen veranschaulichen?
Ja, also Sie müssen sich das Herz wie wir es ja schon gesagt haben, eine große Pumpe vorstellen, die gemacht ist für 6 Liter Volumen, die sozusagen im Blutkreislauf sind. Diese Pumpe kann, wie ja auch in anderen Bereichen Mechanik, Probleme bekommen. Und dann ist die Pumpleistung insgesamt schwächer. Am Herzen ist die wichtigste Struktur die linke Hauptkammer. Das ist die muskelstärkste Kammer, die sozusagen das Blut in den großen Kreislauf pumpt. Und eine sogenannte Linksherzschwäche ist eine schwere Erkrankung, die auch häufig zum Tode führt und als erstes Symptom tatsächlich dicke Beine hat. Wieso kommt es zu einer Linksherzschwäche? Die häufigste Ursache sind große Herzinfarkte, die einen Teil des Muskels betreffen. Und dieser Teil des Herzmuskels nimmt nicht mehr an der Pumpfunktion teil, sondern er wird fibrosiert, es wird Bindegewebe, kann nicht mehr pumpen und dadurch kommt es zur Pumpschwäche. Das Blut bleibt sozusagen im Herzraum liegen, kann nicht komplett weitergepumpt werden, staut sich zurück, wie wir sagen, über die Lunge und dann tatsächlich auch auf das venöse System.
Und das klingt in der Tat ziemlich dramatisch, weil Sie sagen, das Blut staut sich dann in der Lunge.
Ja, das ist im Prinzip, Sie müssen sich das vorstellen, wie so kommunizierende Röhren. Die linke Hauptkammer wird schwach, Blut kann nicht komplett in den Kreislauf gepumpt werden. Das Blut kommt ja von der Lunge in das linke Herz, staut sich zurück, weil es nicht in den großen Kreislauf geht. Und von der Lunge staut sich es wiederum zurück auf die rechte Hälfte des Herzens und von dort auf die Beine. Das ist sowieso eine kommunizierende Röhrensystematik. Und die Beinödeme sind das, was der Patient sieht. Und das, was sozusagen einen Hinweis gibt darauf, dass tatsächlich ein problematisches Herzschwäche-Thema vorliegen kann. Insofern ist ganz wichtig, dass jeder, der diese Beinödeme hat, auch aufmerksam wird und sagt, ich habe mal gehört, da könnte auch was ganz anderes dahinter stellen. Und dann kann man den Patienten natürlich sehr gut helfen.
Das heißt also, das Blut staut sich nicht nur in den Beinen, in den Füßen in dem Fall, sondern auch bis in die Lunge hinein.
In die Lunge. Und das ist ja das, was Sie möglicherweise kennen als Lungenödem. Mhm. Das ist, was in den Beinen passiert. Das Ödem kann auch in der Lunge sich abspielen. Das geht dann einher mit Luftnot. Gar nicht selten haben die Patienten sowohl geschwollene Beine als auch Luftnot als Effekt der Stauung in der Lunge als auch in den Beinen. Es gibt, um das ergänzend zu sagen, auch Krankheitsbilder, wo nur die rechte Hälfte des Herzens betroffen ist. Dann liegen nur Stauungen in den Beinen vor und keine Stauungen in der Lunge.
Sind die Schwellungen so etwas wie ein Frühwarnsystem, das es vor Krankheiten warnen kann?
Absolut, das ist auf alle Fälle ein Symptom, dem man definitiv nachgehen sollte. Wenn es sich nicht um das Herz handelt, ist ganz häufig ja schon etwas Entspannung, es sei denn, es ist Leber oder Niere. Aber auch ein Venenleiden ist unangenehm, hat aber natürlich nicht diese prognostische Dimension wie eine Herzschwächeerkrankung.
Sie hatten auch schon Nieren und Leber angesprochen. Auch da gibt es natürlich verschiedene Krankheiten, die dazu führen können. Kann man das dann unterscheiden, dass man sagt, an dem Ödem erkenne ich, dass das Herz nicht in Ordnung ist und an einem anderen, dass die Leber nicht in Ordnung ist? Oder wie gehen Sie dann vor?
Das ist ganz schwierig. Mhm. Also im Prinzip Ödem ist Ödem. Mhm. Es gibt ein bisschen Umverteilung, wenn es darum geht, ist es ein Lymphödem oder ist es ein sozusagen Herzinsuffizienzödem. Da gibt es manchmal ein bisschen Unterschiedlichkeiten, als in dem Fall beim Lymphödem eher die Zehen noch geschwollen sind und bei dem Herzinsuffizienz- oder Herzschwächeödem ist das sozusagen mehr über die ganzen Knöchel übergehend in den Unterschenkel, also da gibt es so Nuancen, aber im Großen und Ganzen ist Ödem Ödem und es muss sozusagen nach den Ursachen geforscht werden.
Wann ist das Ödem an sich schon gefährlich oder ist es, sind es die Gefahren, die dahinter liegen, also beim Herzen zum Beispiel?
Ja, also das Ödem ist natürlich unangenehm und es gibt natürlich ganz massive Ödeme, wo das Wasser dann auch aus der Haut heraustritt. Das darf man nicht unterschätzen. Es gibt da ganz schwere Krankheitsbilder. Dann kann es auch zu sogenannten Superinfektionen kommen. Das kann sich entzünden. Also da gibt es sehr, sehr schwere Verläufe. Aber das Symptom als solches ist zunächst nicht die Gefahr, sondern die dahinterliegende Ursache.
Das heißt, man muss auch nicht die Flüssigkeit, die da drin ist, ableiten. Oder macht man das?
Das kann man in aller Regel nicht, sondern man gibt dann wassertreibende Mittel, um das Gesamtvolumen des Wassers im Körper zu reduzieren. Und dann mobilisiert sich das Ödemvolumen aus den Extremitäten und die Ödeme werden dadurch geringer oder sind dann ganz weg. Das ist ja sehr häufig bei Patienten, die mit einer sogenannten dekompensierten Herzinsuffizienz ins Krankenhaus kommen, also einer aus dem Ruder gelaufenen Herzschwächeerkrankung, die dann eine Lungenstauung plus Beinödeme haben. Die bekommen dann durch die Vene wassertreibende Mittel gespritzt, damit sozusagen 1-2 Liter aus dem Körper herausgehen und diese Ödemmengen aus dem Bein, aber auch aus der Lunge mit diesen 1-2 Litern mobilisiert werden und dann weg sind.
Welche Rolle spielt eigentlich die Ernährung bei der Entstehung von Ödemen?
Ja, das ist ein weites Thema. Immer dann, wenn keine strukturelle Herzerkrankung zugrunde liegt. Oder umgekehrt gesagt, wenn eine strukturelle Herzerkrankung zugrunde liegt, ist das immer Nummer eins. Und die Ernährung ist dann ganz weit unten in den, im Thema der Ursache der Ödeme. Wenn das aber alles in Ordnung ist, sind natürlich elektrolytneutrale Dinge wichtig. Also zu viel Kochsalzaufnahme kann Probleme machen. Aber um das auch gleich vorweg zu sagen, bei normaler Ernährung in Mittel- und Nordeuropa ist die Ernährung nicht so ein großes Thema, was die Ödembildung betrifft.
Und das Übergewicht, spielt das eine Rolle?
Übergewicht spielt eine Rolle, weil das Venensystem natürlich beim Übergewicht auch ein bisschen zusätzlich belastet wird, zum einen, und bei Übergewicht auch mehr Thrombosen entstehen im Venensystem. Also Übergewicht disponiert, wie wir sagen, für die Bildung von Thrombosen im tiefen Venensystem der Beine. Und da kann es natürlich dann auch wiederum zur Schwellung kommen.
Unser Schwerpunktthema heute: geschwollene Beine, geschwollene Füße. Und zu Gast im Studio ist Professor Thomas Vogtländer. Er ist ärztlicher Direktor des Agaplesion Bethanien Krankenhauses in Frankfurt am Main. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und am Telefon in Gießen begrüße ich Herrn Schuh. Guten Morgen, Herr Schuh.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Wir hören Sie wunderbar. Sehr gut.
Ja. Ein Gruß an die Runde. Also, meine Geschichte geht jetzt seit mehr als 10 Jahren mit geschwollenen Beinen. Ich bin da mehrmals von den Ärzten in immer die gleiche Runde ohne Ergebnis geschickt worden. Jetzt scheint sich herauszukristallisieren, Verdacht auf Herzklappe. Also die rechte Herzklappe würde nicht mehr funktionieren. Meine Medikation von einem Kardiologen vorgeschlagen, waren 6-mal Eingriffe in Steuerungen. Die habe ich nicht eingesehen, dann nicht genommen. Ich nehme aktuell Torazimid 5 Milligramm, die vertrage ich noch. Aber die Luftnot und die dicken Beine machen halt auch schwer zu schaffen. Ja, deswegen rufe ich an.
Herr Professor Vogtländer, können Sie unserem Hörer da weiterhelfen?
Ja, es hört sich so an, als ob bei Ihnen die Tricuspidalklappe betroffen ist. Das ist die Steuerungsklappe in der rechten Hälfte des Herzens und diese eine Schwäche aufweist, eine Schlussunfähigkeit oder Schlussschwäche. Und dies führt dann dazu, dass das Blut nicht von dem rechten Herzen über die Lunge in die linke Hauptkammer gepumpt werden kann und sich zurückstaut in beiden Beinen. Dass Sie Luftnot haben, ist auch ein wichtiges Symptom, ein wichtiger Hinweis. Möglicherweise liegt eine Lungenerkrankung zusätzlich dem Ganzen zugrunde und es kommt zum sogenannten Cor pulmonale, das heißt, die Lunge schlägt aufs Herz und die Herzmitbeteiligung führt dann zu den Beinödemen. So hört es sich ein bisschen an.
Also die Lungenfunktionen wurden geprüft und die blieben unbefund.
Okay, wichtiger
Hinweis. Also Lunge ist in Ordnung, ja, aber halt die geschwollenen Beine.
Und die Luftnot, wissen Sie, wie die Funktion der linken Hauptkammer ist?
Nein. Weil, wie gesagt, es wurde erst mal der Verdacht geäußert, ich war noch nicht wieder beim Kardiologen.
Das sollte man unbedingt prüfen, wie die Funktion der linken Hauptkammer ist. Da gibt es ganz moderne Diagnostikverfahren, die auch durch Blutparameter, Herzultraschall, man hat dann sehr schnell einen Überblick, woran es liegt. Die Kombination Luftnot plus dicke Beine spricht dafür, sofern eine Lungenerkrankung ausgeschlossen ist, dass möglicherweise auch die linke Hauptkammer ein Problem hat.
Das wäre jetzt der nächste Schritt, den Herr Schub unternehmen sollte.
Wenn die rechte Herzklappe nicht mehr so gescheit arbeitet, was kann man dagegen tun?
Das ist eine schwierige Klappe, da kann man nicht so viel tun. Es gibt ganz moderne Verfahren, die auch die Tricuspidalklappeninsuffizienz, so heißt das, behandeln können. Aber das ist in einem experimentellen Stadium Und in ihrer Situation muss geschaut werden, ob die zugrunde liegende Problematik nicht auf der linken Seite des Herzkreislaufes liegt. Und dann würde auch die Schlussunfähigkeit der Tricuspidalklappe wieder etwas gebessert werden.
Herr Schub, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir haben viele weitere Hörerfragen. In Tübingen ist Herr Rupp am Telefon. Guten Morgen, Herr Rupp.
Guten Morgen.
Worum geht es bei Ihnen?
Ich habe jetzt, weil ich da gerade angerufen hatte, denn ganz am Anfang die Einleitung Ihres Experten leider nicht mitbekommen. Vielleicht wurde da jetzt ja auch schon Teil meiner Frage beantwortet. Also ich gehöre zu dem Fall, bei dem geschwollene Beine, Füße vor allem, Beine gar nicht so sehr, aber Füße, die sehen manchmal aus wie so ein Michelin-Männchen. Über einem Michelin-Männchen, wohl eben auf so ein phlebologisches Problem, Venenschwäche zurückgehen. Und da würden mich zwei Sachen interessieren. Ich hatte vor 4, 5 Jahren schon mal eine OP, zum Glück nur auf einer Seite, denn die ging dann irgendwie auch ziemlich schief. Da wurden zwei Verfahren eingesetzt. Zum einen wurde in einen Teil der Venen wurde ein Mittel injiziert, das dann die Venes oder das Blut in der Vene sklerotisiert hat, die dann anscheinend vom Körper selbst resorbiert wird später oder wurde. Und das andere, das war wahrscheinlich das, was dann eben zum partiellen Scheitern der Operation geführt hat. Das war ein Verfahren, bei dem wurde eine kleine Sonde eingeführt, eine kleine spitze Sonde, durch die dann Strom geleitet werden konnte. Und das Regulativ für das Stoppen des Stroms, das war dann ich, der ich dann rechtzeitig Aua sagen musste. Und bei der Gelegenheit wurde wahrscheinlich mein Gefühl auf der linken Fußaußenseite beeinträchtigt. Es ist zwar nicht ganz weg zum Glück und es kam dann auch ein bisschen wieder, aber es ist leider halt nicht mehr vollständig wiedergekommen. Und der Erfolg war, sagen wir mal, bescheiden. Also über die Jahre ist jetzt fast das rechte und nicht operierte Bein besser als das linke. Jetzt würde mich interessieren, damals hatte ich die Auskunft erhalten, ich weiß nicht, ob das immer noch wissenschaftlicher State of the Art ist, dass man entgegen den Annahmen von früher, wo man glaubte, naja, das sei alles hier mit Sport und sowas und Laufen, viel Laufen und Venenpumpe und sowas zu beheben, dass das zu 85% plus X einfach genetisch bedingt sei. Also wenn es die Eltern hätten, und das ist bei mir leider der Fall, meine Eltern haben es auch beide ziemlich stark, dass man dann gar keine große Chance hätte, dagegen was zu machen. Und die andere Frage, gibt es denn aktuell vielleicht neuere Behandlungsmethoden, vielleicht natürlich auch wünschenswerterweise nicht operative?
Ja, wir hören Sie noch, aber jetzt ist die Leitung weggebrochen. Aber dann machen wir das schnell so. Das waren ja ein ganzer Schwung, ein ganzer Schwall an Fragen. Die erste Frage war, ob es genetische Ursachen gibt für diese Schwellung.
Ja, bei Ihrem Hörer handelt es sich ja um eine venöse Problematik als Ursache von Beinschwellung. Und da gibt es das tiefe Venensystem, die großen Venen und die oberflächlichen Venen. Und so wie ich ihn verstanden habe, lag eine Venenschwäche des oberflächlichen Venensystems vor. Und diese können in der Tat genetisch angelegt sein. Also eine Venenschwäche hat eine genetische Komponente, eine Art Bindegewebsschwäche. Das gibt es gehäuft in Familien. Die Behandlungsmöglichkeiten sind in erster Linie ein sogenannter Kompressionsstrumpf, um die insuffizienten oder die geschwächten oberflächlichen Venen zu komprimieren. Aber auch gibt es die Option einer Operation dieser sozusagen geschwächten Venen oder auch einer Laserbehandlung. Das ist wohl bei dem Hörer durchgeführt worden. Das ist häufig ganz erfolgreich, in diesem Fall offenkundig nicht. Es geht immer darum, sozusagen den Venenrückstau zu behandeln. Und neben der Operation, neben dem Laser, sind die Kompressionsstrümpfe immer ein ganz wichtiges Element der, wie wir sagen, konservativen Therapie.
Deswegen hatte der Herr Rupp ja auch nach neuen Entwicklungen gefragt irgendwie. Das ist immer ein breites Gebiet. Können Sie ihm da weiterhelfen?
Also neu ist sicher in dem Gebiet, ganz neu ist da nichts. Aber was immer klarer wird, dass eine ganz exakte Diagnosestellung und eine ganz exakte Analyse des oberflächlichen und tiefen Venensystems und mit dem abgestuften, zunächst konservativen, aber dann auch operativen oder invasiven Verfahren sinnvoll ist. Also die Diagnostik ist ganz entscheidend bei der Behandlung des Krankheitsbildes.
So viel zu den Fragen von Herrn Rupp aus Tübingen. Und in Norddeutschland, in der Nähe von Hamburg, ist jetzt Herr Winkler am Telefon. Guten Morgen, Herr Winkler.
Ja, guten Morgen.
Welches Problem treibt Sie um?
Ja, ich habe also seit einiger Zeit, also ich schätze, dass es so im März angefangen hat, einen geschwollenen rechten Fuß. Also im Prinzip ist es um den Knöchel herum. Und ich bin dann zum Arzt gegangen, die hat das eben abgetastet. Also ich habe da keine Schmerzen drin. Und dann wurde ich zum Angiologen geschickt. Die haben meine Venen untersucht, die sind auch in Ordnung. Und ich muss dazu sagen, ich habe so einen gewissen Verdacht. Ich war auch im März, wo das zeitgleich etwa angefangen hat, beim Urologen. Der hat mir ein Mittel verschrieben also ich war bei der Prostata-Regeluntersuchung, die man ja jedes Jahr machen sollte in meinem Alter. Der hat mir ein Medikament verschrieben, Tamsulosin. Und ich habe das Gefühl, dass das damit vielleicht zusammenhängen könnte. Weil dieses Mittel soll ja dazu dienen, dass die Blasenentleerung besser funktioniert. Und dass es vielleicht damit in Einklang war, der Beginn.
Ja. Geben Sie Herrn Professor Vogtländer die Möglichkeit zu antworten. Gibt es da einen Zusammenhang?
Kurze Frage, ist es eine Seite oder beide Seiten?
Hallo?
Ja, es ist eine Seite.
Bei einer Seite spricht es eigentlich eher gegen Tamsulosin als Ursache, weil das ja ein Systemproblem wäre. Ja. Man darf nicht unterschätzen, dass Schwellungen, gerade einseitige Schwellungen am Knöchel, auch mal einer Arthritis entsprechen können. Also es gibt schon lokale Dinge, die auch orthopädischer Natur sind, die zu Schwellungen führen können. Bei Ihnen hört es sich fast so an, dass das ein lokales Arthrose- oder Arthritis-Thema ist und kein Systemproblem ist und auch keine Medikamentennebenwirkung.
Ja, ich habe jetzt natürlich so einen Kompressionsstrumpf, der hilft natürlich, aber ist das jetzt kontraproduktiv zu dem Problem, was Sie jetzt da meinen, was die Ursache sein könnte?
Wenn er Ihnen hilft, ist es okay, aber es ist keine ursächliche Behandlung. Also dass der Kompressionsstrumpf führt nicht zur Behandlung des zugrunde liegenden Problems und möglicherweise ist in der Tat ein orthopädisches Thema im Sprunggelenk bei Ihnen.
Ah ja.
Dann danke ich Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Wir haben so viele E-Mails auch, die möchte ich gerne zitieren. Eine Hörerin, möchte namentlich nicht genannt werden, sie fragt, kann häufiger Harndrang nachts mit den Wasseransammlungen in den Beinen zu tun haben, sodass sozusagen am Tag angesammeltes Wasser sich nachts durch die Liegeposition entsorgen will?
Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung. Wir wissen von den Patienten mit Herzschwäche, dass das Ödem oder das Wasser in den Beinen mobilisiert wird, nachts durch die Hochlagerung oder Höherlagerung der Beine und es dann natürlich zu einem vermehrten Umpumpen dieser ganzen Flüssigkeitsmengen kommt und damit auch zur vermehrten Urinbildung und damit auch zu häufigem Harndrang und zum nächtlichen Aufstehen, zum Wasserlassen. Wir nennen das Nykturie. Dies ist wie Beinödeme ein Symptom einer Herzschwäche.
Willkommen zum dritten Teil der Sprechstunde, in dem wir unser Schwerpunktthema jetzt erstmal weiter vertiefen. Es geht um geschwollene Beine und geschwollene Füße. Das sind zunächst einfach nur simple Symptome und man kann sie mit verschiedenen Mitteln behandeln. Dahinter kann allerdings auch eine ernsthafte Krankheit stecken, eine Venenerkrankung zum Beispiel oder eine Herzerkrankung. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, lautet, kann man vorsorglich etwas gegen geschwollene Beine unternehmen? Vor der Sendung sprach ich darüber mit Professor Hans-Georg Predel. Er ist Direktor des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und ich fragte ihn, was man vorsorglich gegen geschwollene Beine und geschwollene Füße unternehmen kann.
Eine Menge kann man tun. Und zwar durch eigene Aktivität kann man gerade das venöse System, das eben ursächlich für viele Fälle geschwollener Beine verantwortlich ist, stärken und kann sogar Funktionsausfälle zum einen überhaupt in ihrem weiteren Fortschreiten verhindern, beziehungsweise kann eben bestimmte Funktionen, die da nicht mehr funktionieren, durch körperliche, muskuläre Aktivität komplett ersetzen.
Also Bewegung ist nötig und da soll man die Beine bewegen. Wie kann man das konkret machen, mit welchen Übungen?
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass wir ja zwei Typen von Blutgefäßen haben zum einen eben die Arterien, die eine eigene Muskulatur quasi haben, die das Blut vom Herzen wegführen, und dann eben die Venen, die das Blut wieder einsammeln, die keine eigene Muskulatur haben und deswegen darauf angewiesen sind, dass eben andere Kräfte das Blut, insbesondere aus den Füßen und den Unterschenkeln, Oberschenkeln, wieder zurück zum Herzen bringen. Und da kommt eben unsere Muskulatur ins Spiel, in Gestalt der sogenannten Muskelpumpe. Diese Muskelpumpe wirkt so, dass die großen Gefäße, die großen Venen praktisch innerhalb der Strukturen der Muskulatur verlaufen und durch die sich kontrahierende, zusammenziehende Muskulatur, zum Beispiel wenn wir mit den Füßen kippeln oder wenn wir gehen oder insbesondere auch Treppen steigen, werden die Venen quasi ausgepresst und das Blut Richtung Herz befördert. Wenn das nicht geschieht, dann sammelt sich eben Blut und entsprechend kommt es ins Gewebe und die Beine werden dick.
Man macht so etwas ja nun schon seit vielen, vielen Jahren, und wobei mir praktisch einfällt, der alte Pfarrer Kneipe mit seiner Kur. Ist das ein Weg, wie man diese Durchblutung fördern kann?
Unbedingt. Hier kommen zusätzlich zu der Bewegung noch andere physikalische Faktoren dazu, eben insbesondere Wasser und Kühle. All das unterstützt diese Muskelpumpe, ist also sozusagen ein kombinierter Ansatz, um eben genau diesen venösen Rückfluss zu befördern. Das sind alles Methoden, die hervorragend funktionieren, die aber leider im heutigen beruflichen Alltag, besonders bei sitzender Tätigkeit, da haben wir wieder das Problem, eben praktisch ausfallen.
Bei Kneipp geht es auch um Wärme oder Kälte, meistens eher um Kälte. Was empfiehlt sich da?
Im Grunde ist es die Variabilität. Der Übergang Wärme führt zu einer Erweiterung der Gefäße, dann füllen sich die Venen wieder mit dem Blut, das unten sich angestaut hat. Kälte lässt sie sich zusammenziehen, und insbesondere wenn man beispielsweise, das ist ja so ein kneippsches Element, in einen strömenden, kalten Wasserfluss geht, dann ziehen sich die Venen, die Gefäße zusammen, und zusätzlich wirkt die Muskelpumpe, um eben das Blut nach oben zum Herzen gegen die Schwerkraft zu befördern.
So ein bisschen schwerelos ist man ja auch im Wasser, im Schwimmbad. Kann eine Wassergymnastik und Schwimmen, kann das auch zur Entspannung der Beine beitragen?
Ja, auf jeden Fall ist das ein ganz interessantes Element. Wichtig ist dabei natürlich, dass durch entsprechende Übungen die Muskelpumpe aktiviert wird, dass man auf diese Weise eben die Möglichkeiten der, wie Sie es andeuten, der Schwerelosigkeit, die wir haben, plus der muskulären Pumpe kombiniert. Da gibt es sicherlich interessante Ansätze. Im Detail ist da noch wissenschaftlich einiges zu untersuchen, aber ein sehr interessanter Punkt.
Mhm. Welchen weiteren Punkt finden Sie besonders interessant?
Nun, ich glaube, alle diejenigen, die insbesondere stehende Berufe haben. Ich denke jetzt mal zum Beispiel der Klassiker an Menschen, die im Operationssaal arbeiten, Schwestern, Ärzte, die lange an einer Stelle stehen, oder auch im Verkauf, müssen immer wieder aktiv diese Muskelpumpe aktivieren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich denke, man sollte Trainingsprogramme anreichern. Die gibt es ja mittlerweile auch schon für insbesondere die Nackenmuskulatur im Bereich sitzender Tätigkeiten, dass man hier diese Elemente der Muskelpumpe für die unteren Extremitäten zusätzlich eben mit einbaut. Das fehlt noch so ein bisschen in den meisten Programmen.
Vielen Dank. Das war Professor Hans-Georg Predel, Direktor des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt wollen wir bis zum Schluss der Sendung Ihre Hörerfragen beantworten. Unser Studioexperte ist Professor Thomas Vogtländer. Er ist Direktor des Agaplesion Bethanien Krankenhauses in Frankfurt am Main. Sie können uns noch weiter anrufen: 00800 4464 4464. Und am Telefon in Köln ist Herr Ortmann. Guten Morgen, Herr Ortmann.
Guten Morgen, hier ist Ralf Ortmann aus Köln. Neben den vielen schweren Erkrankungen ist meine Frage recht profan, aber dennoch tritt sie auf. Mit geschwollenen Füßen und dicken Beinen ist es mir halt passiert, letztes Jahr auf einer langen Flugreise. Man hat schon mal davon gehört, dass da Thrombosen auftreten können, aber wenn man plötzlich davon betroffen ist, weil ich gut drei Stunden geschlafen habe, aufgewacht bin und dann nicht nur am Ende des Fluges, sondern auch noch 2 Tage später dicke Beine und Füße hatte, dann erschrickt man doch erstmal. Ich habe es dann später doch mal abklären lassen von einem Arzt. Zum Glück war nichts weiter, aber ich möchte doch natürlich präventiv vorbeugen. Ein bisschen was habe ich jetzt schon rausgehört, muskulär, also bewegen, vielleicht im Sitzen, aber wie kann man wirklich vorbeugen, auch wenn man einschläft?
Was im Flugzeug relativ schwierig ist, weil es da so eng ist. Was können Flugreisende, wenn sie dann wieder fliegen können und dürfen, da beachten, Herr Professor Vogtländer?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das entspricht einer Venenschwäche, sehr gute Frage. Einer moderaten Venenschwäche, die sozusagen nur in so Extremsituationen für die Venen zum Ausdruck kommt. Ich kann Ihnen empfehlen, dass Sie Unterschenkel-Kompressionsstrümpfe anziehen für diese längeren Flugreisen. In Ihrer Situation war es ja so, dass Sie nachgeschaut haben, ob das tiefe Venensystem in Ordnung ist, weil auch das wissen wir, dass nach längeren Flugreisen Thrombosen auftreten können, die natürlich dann eine ganz andere prognostische Dimension haben. Generell gilt, man hat immer Angst vor den Thrombosen bei den Flugreisen. Sie sind aber zum Glück viel seltener, als man denkt. Und sie sind nur bei den Patienten von Bedeutung, die auch genetisch ein Blutgerinnungsproblem haben. Wenn Letzteres ausgeschlossen ist, ist eine Thrombose nach einer langen Flugreise sehr ungewöhnlich. Und häufig ist es, wie bei Ihnen, eine moderate Venenschwäche, die durch einen Kompressionsstrumpf gut behandelt werden kann.
Da gibt es dann auch eine zweite Methode, das ist dass man eine Spritze setzt. Das machen Flugreisende, die also lange Flüge machen nach Australien oder ähnlich. Was ist davon zu halten?
Das ist eine gute Methode und zwar genau für die Leute, die ich schon benannt hatte, die ein wie auch immer geartetes Thrombose-Risiko haben, entweder durch genetische Voraussetzungen oder schon mal eine Thrombose hatten. Für die ist es dann, wenn sie nicht eine dauerhafte Blutverdünnung haben, sinnvoll vor Thrombose produzierenden Situationen, und das sind lange Flugreisen bei diesen Patienten, eine Spritze, eine sogenannte Heparinspritze zu bekommen, oder heutzutage kann man das auch mit einer Tablette gestalten. Es gibt noch neue Medikamente, die mit einer Tablette versehen sind.
Ist das auch eine Frage des Alters? Also, dass ältere Flugreisende das vielleicht eher machen sollten als jüngere?
Alter ist leider per se immer irgendwie ein Risikofaktor und das gilt auch für Thrombosen. Umso älter man ist, umso eher kann man Thrombosen haben. Aber auch da nochmal, die Gruppe derer, die eine genetische Disposition hat, ist die Hauptgefährdete.
Herr Ortmann, sind Ihre Fragen?
Hallo? Vielen lieben Dank, genau, das wollte ich halt auch gehört haben. Tablette kannte ich nicht. Blutverdünnend heißt dann eigentlich, wenn man es mal ganz einfach sagt, könnte ich noch super viel trinken halt, wäre das vorbeugend auch, wenn ich jetzt keine Tablette habe und nicht beim Arzt war. Also ganz einfache Dinge, die man da vorbeugend machen könnte vielleicht.
Für die Vorbeugung von Thrombose ja. Für das, was Sie ja jetzt hatten, diese Venenschwäche, ist normales Trinken komplett ausreichend. Und bei Ihnen würde ich, wie gesagt, diese Unterschenkel-Kompressionsstrümpfe empfehlen.
Okay, vielen Dank für Ihren Anruf. Und in Linnich ist Frau Butz am Telefon. Guten Morgen, Frau Butz.
Guten Morgen. Ich habe ein einseitiges Problem. Ich habe mir vor jetzt 8 Wochen ist mir ein schwerer Blumentopf aufs Nagelbett gefallen und hat dort eine tiefe Wunde hinterlassen, einen Bruch hinterlassen, Querbruch, und alles, was nach vorne geht unterm Nagel, ist jetzt nur noch Trümmer. Das schwillt nun immer auch an. Das Bein ist eigentlich ja dick schon seit dem ersten oder zweiten Tag und geht ein bisschen wieder zurück, wenn ich es hochlager. Jetzt ist die Frage, kann ich damit rechnen, dass das irgendwann, wenn der Bruch nun wirklich oder die Wunde verheilt ist, geht das dann automatisch zurück? Ich habe auch mir schon vorbeugend Lymphdrainage geben lassen, aber ich habe nur das Gefühl, so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn ich wieder gehe, wird es wieder schwer.
Und Sie haben das schon seit 8 Wochen, wenn ich das richtig
sehe. Ja, es ist heute 8 Wochen her und die Wunde ist also noch nicht richtig verheilt. Da ist noch eine dicke Borke drauf. Ja. Der Nagel ist da festgeklebt worden an der Seite, damit er drauf bleibt als Schutz. Und ist genäht worden, die Platzwunde. Und das Ganze ist eine dicke Kruste geworden. Das ist noch drauf. Und ich nehme an, dass der Heilungsprozess da auch noch nicht zu Ende ist. Und ist das sozusagen jetzt zu erwarten, dass das kongruent ist, dass, wenn das besser wird, auch diese Schwellung von dem rechten Bein wieder besser wird?
Herr Professor Vogtländer, was kann Frau Butz machen?
Vielleicht kurze Zusatzfrage. Die Schwellung betrifft den ganzen Unterschenkel oder nur den Vorfuß?
Nein, nein, das geht dann. Also der Fuß, da sieht man es am meisten, aber das ganze Bein ist insgesamt schon dicker. Ich bin allerdings auch, werde demnächst 79. Das könnte natürlich auch eine Rolle spielen, habe ich mir gedacht, dass die Gefäße nicht mehr so elastisch sind. Kann das sein?
Also bei Ihnen ist ja ein Trauma, wie wir sagen, Ursache der Schwellung zumindest im Fuß. Das erklärt sich dadurch ganz hervorragend. Mhm. Die Schwellung im Unterschenkel ist ein bisschen zu viel aus meiner Sicht, so wie Sie es schildern. Und in solchen Situationen sollte eine Thrombose ausgeschlossen werden, weil es ist ja ganz häufig so, dass die Immobilisation des Beines dann auch zu einer Thrombose führen kann. Sodass ich in Ihrer Situation empfehle, dass der Hausarzt oder der Internist eine Thrombose im rechten oder in dem betroffenen Unterschenkel ausschließt.
Mhm. Tut die nicht normalerweise weh? Also Schmerzen habe ich im Unterschenkel nicht.
Die Thrombose ist ganz variabel in den klinischen Bildern, wie wir sagen.
Ja.
Aber die Schwellung im gesamten Unterschenkel sollte zumindest Anlass sein, eine Thrombose bei Ihnen auszuschließen.
Und kann ich denn Hoffnung haben, dass wenn es jetzt keine Thrombose ist, wenn der Zeh dann mal irgendwann in 4 Wochen wieder gut ist, dass dann auch das aufhört, dass der so schnell dick wird, wenn ich das Bein runternehme?
Genau, also wenn die Thrombose ausgeschlossen ist, ist es alles traumabedingt und dann ist davon auszugehen, dass mit Abheilen des Traumas, also wenn der Zeh wieder in Ordnung ist, auch der ganze andere Rest sich wieder normalisiert.
Frau Butz, da wünschen wir Ihnen eine gute Besserung für und hoffen, dass das schnell heilt und danken Ihnen herzlich für Ihren Anruf. Und in München ist Herr Gutermann am Telefon. Guten Morgen.
Hallo, Morgen aus München.
Hallo, Herr Gutermann, wir hören Sie.
Ja, ich hab heute ein Problem. Ich habe seit meiner Jugend ein sogenannter Fußulkus, der immer im Sommer, also immer wenn es anfängt warm zu werden, also öffnen sich da Stellen, also sind dann offene Wunden da. Und jetzt momentan ist es einfach so, dass also bis Unterschenkel geschwollen, also bis ungefähr dahin, wo die Sonne anliegt, ja. Mhm. Und jetzt sagt aber meine Hautärztin, also meine behandelnde Dermatologin, sagt jetzt zum einen möglichst Ruhe, also möglichst wenig rumlaufen. Und zum anderen sagt sie, jetzt, solange der Fuß offen ist und geschwollen, keinen Kompressionsstrumpf tragen an der Stelle. Jetzt möchte ich gerne wissen, ob das so korrekt ist, gibt es da neue Erkenntnisse oder ist das eine Meinung, eine Einzelmeinung?
Herr Gutermann, wir müssen, also ich danke Ihnen für den Anruf. Die Leitung ist ein bisschen geschädigt. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Es war das Problem einer offenen Wunde und die Kompressionsstrümpfe, die man da nicht drauf tragen soll. Und Ihre Frage ist, ob das jetzt eine Einzelmeinung dieser Ärztin war oder ob das allgemein Konsens ist, Herr Professor Vogtländer.
Die Frage, die ich ja an Sie nochmal stellen möchte, ist, inwieweit ist die Ursache des Geschwüres am Fuß ein Venenproblem oder ein Arterienproblem? Ist das bekannt bei Ihnen?
Und zwar sind tiefgreifende Krampfadern.
Ah, okay, dann ist es ein Venenproblem, kein Arterienproblem. Und in der Tat sind Kompressionsstrümpfe bei diesen Erkrankung sinnvoll, weil die geschwächten Venen durch den Kompressionsstrumpf unterstützt werden. Sie haben ein sogenanntes Ulcus venosum. Das muss natürlich ein bisschen abhängig gemacht werden vom Lokalbefund. Wenn es ein sehr großes Geschwür ist und der Kompressionsstrumpf möglicherweise sehr schmerzhaft ist, kann man zurückhaltend sein. Aber ein Kompressionsstrumpf in der Situation, dass die Venen die Ursache des Geschwüres, des Ulkus sind, ist eine sinnvolle Maßnahme.
Dann danke ich Ihnen herzlich für Ihren Anruf und wir schalten weiter nach Düsseldorf zu Herrn Luca. Guten Morgen, Herr Luca.
Guten Morgen, grüße Sie alle herzlich.
Wir hören Sie.
Ja, mein Problem ist, ich bin, sage ich mal, jetzt gerade kurz über 40 geworden, Jahre alt, und ich habe seit vielen Jahren Probleme mit dem Bluthochdruck. Wahrscheinlich schon als Kind gehabt, das wurde aber nicht wirklich entdeckt. Ich hatte starke Migräne und dann bekomme ich seit einigen Jahren jetzt Beta-Blocker gegen diesen Bluthochdruck. Und es ging auch einige Jahre, die ersten Jahre ganz gut, aber seit den letzten 4 Jahren stelle ich also fest, dass meine Beine immer dicker werden. Vor 4 Jahren habe ich dann noch folgenden Vorfall gehabt. Durch Bakterien, durch Aufkratzen oder wie auch immer, habe ich auf dem linken Bein, was auch eine große Krampfader hat, eine Wundrose bekommen. Das Bein wurde dann extrem dick. Nach der Behandlung mit den Antibiotika ist dann die Entzündungszeit zurückgegangen, aber das Bein blieb nach wie vor so dick. Komischerweise wurde dann das zweite Bein danach irgendwann auch so dick. Und ich bin dann jetzt regelmäßig zum Arzt. Jetzt habe ich einen anderen Arzt, weil der vorhergehende in Ruhestand gegangen ist. Und derjenige, jetzt neue behandelnde Arzt, hat mir jetzt also dann vor 2-3 Wochen, 2-3 Monaten eröffnet, dass ich also wirklich starke Ödeme habe und mir dann Entwässerungstabletten verschrieben. Das Ganze schlägt aber nicht ganz so gut an. Und dann war noch zwischenzeitlich die Frage im Raum, ob es eventuell Diabetes ist. Ist auch ausgeschlossen worden durch mehrere Tests. Und nun ist es so, dass ich, wie gesagt, dass die Beine immer dicker werden. Ich das auch regelmäßig wirklich merke, wenn ich jetzt auch bei Hitze trinke, dass ich dann am Abend ganz dicke Beine habe. Erst wenn ich dann morgens, wie gesagt, auf Toilette gehen kann und mich entwässern kann selber, sozusagen, dann merkt man, dass es immer weniger wird. Aber es bleibt trotzdem, es wird nicht wirklich zufriedenstellend. Und jetzt ist es noch so, dass ich seit ungefähr 2 Monaten, neuerdings, vor allen Dingen auf dem rechten Bein, das eben ohne die Krampfader ist, glaube ich schon, wenn ich mich richtig entsinne, Diagnose offenes Bein habe oder Stauungsdermatosis, wenn ich das richtig wiedergebe. Jedenfalls eine nicht schließende Wunde, die also sehr viel Wundsekret absondert, immer wieder verkrustet, so wie man es vielleicht als Kind noch von den Pocken oder Masern her kannte und dann eben an dieser Stelle auch so verkrustet dann bleibt und eben sich nicht schließen will in keiner Art und Weise und netzt. Und jetzt ist eben meine Frage vor allen Dingen, kann das irgendwie auch noch mit dieser Wundrose irgendwie zusammenhängen, dass die dort irgendwas ausgelöst hat? Denn so kommt mir das vor. Und meine Frage, warum ist es jetzt so, dass ich eben auch noch jetzt kurzfristig, obwohl sich meine Lebensverhältnisse nicht geändert haben, dieses offene Bein bekommen habe. Übrigens wurde mir dann noch auch in dem Termin mitgeteilt und der Befund mitgeteilt, dass es eine linksseitige Herzinsuffizienz ist, im dritten Stadium, glaube ich.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, ein entscheidender Hinweis. Ja. Herr Professor Vogtländer.
Ja, der letzte Satz war der wichtigste, den Sie uns als Information gegeben haben. Sie haben eine klassische Linksherzinsuffizienz, eine Linksherzschwäche auf dem Boden eines Bluthochdruckes. Der Bluthochdruck ist ja eine Volkserkrankung. Sie sind in guter Gesellschaft, auch wenn Sie erst 40 sind. Jeder Zweite über 50 hat einen Bluthochdruck. Was macht der Bluthochdruck? Herzschwäche, Schlaganfall und Nierenleiden. Bei Ihnen ist eine Herzschwäche aufgetreten und die Herzschwäche hat dazu geführt, was wir vorhin ja schon besprachen, dass das Blut sich zurückstaut in die Lunge, es staut sich in die Beine und dann kommt es zu den Beinödemen. Und das, was Sie hatten, nennt man auch RCP, das ist eine Entzündung von Ödemen im Unterschenkel. Und das ist mit Antibiotika weggegangen, es ist jetzt noch eine offene Stelle. Aber alles das ist gekommen, weil die Herzschwäche dazu führt, dass das Wasser in beiden Beinen nicht abgepumpt werden kann, beziehungsweise nicht zurückgepumpt wird in die rechte Hälfte des Herzens. Was kann man machen? Die entscheidende Maßnahme ist die medikamentöse Behandlung der Herzschwäche mit einer Vielzahl von Medikamenten, die hierfür sehr effektiv eingesetzt werden können. Und Sie brauchen eine wassertreibende Medikation, die sicherlich dazu führt, dass Sie mehrere Liter an Flüssigkeit und an Gewicht verlieren.
Und da scheinen Sie bei Ihrem neuen Arzt ja doch auch in guter Behandlung zu sein, denn das war ja die Richtung, die er da auch vorgeschlagen hat. Vielen herzlichen Dank, Herr Luca, für den Anruf. Und in Hamburg haben wir Frau Dornsbach am Telefon. Guten Morgen, Frau Dornsbach.
Guten Morgen. Ich nehme seit 4 Jahren ein Antiepileptikum, die Valproinsäure. Und kürzlich wurde mir Blut abgenommen zur Kontrolle und da wurde festgestellt, dass die Bauchspeicheldrüsenwerte erhöht waren. Und seit ungefähr 6 Wochen, Anfang Juli, habe ich dicke Knöchel, was in die Beine eigentlich auch zieht und ja, was mich doch recht beunruhigt jetzt, ob ich jetzt das Medikament absetzen müsste oder müsste ich Kompressionsstrümpfe tragen. Ich bewege mich eigentlich sehr viel. Ich schwimme im See und fahre Fahrrad und jogge auch wieder und ja, was kann ich machen?
Ja. Herr Professor Vogtländer.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass es am Medikament liegt, sondern dass Sie vielleicht doch schauen sollten, dass das Symptom Schwellung bei der Unterschenkel weiter abgeklärt wird, dass man bei Ihnen auch eine Herzschwäche ausschließt, ein Venenleiden ausschließt und dann schaut, wie man auf diese, nach diesen Diagnostika weiterkommt. Weil es ist auf Medikamentenwirkung Beinödeme beidseits halte ich für eher unwahrscheinlich. Eher ist es doch ein Venenthema oder eine moderate Herzschwäche. Die kann ja nur moderat sein, weil Sie ja auch joggen können. Aber genau, das kann man ja, sehr gut.
Besonders die Knöchel, ja, die kaum zu sehen sind abends. Und auch bei Hochlagerung sehe ich das morgens noch, dass sie dick sind.
Also wie gesagt, die beiden Dinge müssten ausgeschlossen werden. Dann kann man auch wieder etwas beruhigter sein, dass nichts Schlimmes dahinter steckt. Aber die beiden Dinge würde ich schon ausschließen, Venenleiden und Herzschwäche, um dann neue Entscheidungen zu fällen.
Vielen Dank, Frau Donsbach, für den Anruf. Und ich hoffe, mit dem Hinweis können Sie etwas anfangen. Ich möchte noch ein E-Mail zitieren von Frau Höfer aus Berlin. Sie schreibt, wenn ich abends und nach langen Bürotagen geschwollene Füße habe, muss ich mir da Sorgen machen. Ich bin 49, nicht übergewichtig und Radfahrerin. Und trotzdem sind meine Zehen am Abend oft dick und die Schuhe, die am Morgen gut passen, fühlen sich dann eng an.
Ja, das ist eigentlich das Flugreisen-Thema wieder bei Ihnen durch das lange Sitzen, lange Arbeiten im Büro. Auch da ist es in aller Regel ein venöses Thema, dass das Venensystem das lange Sitzen eben nicht kompensieren kann. Es wird ja so sein, dass am Morgen die Beine wieder dünn sind. Sollte es ein gewisses Maß überschreiten, ist auch in dieser Situation der Ausschluss einer Venenerkrankung sicherlich sinnvoll. Wenn es nur so moderat ist, glaube ich, kann man sich auch damit behelfen, in Situationen, wo die Phase sehr, sehr lange ist, der Immobilisation, auf so Unterschenkel-Kompressionsstrümpfe anzuziehen.
Das war die Sprechstunde zum Thema geschwollene Beine und geschwollene Füße. Herzlichen Dank an unseren Studiogast Professor Thomas Vogtländer, ärztlicher Direktor des AKP Sion-Bethanien-Krankenhauses in Frankfurt am Main.